Mein Hauptwunsch wäre, dass Artists und Produzenten und alles drumherum fairer bezahlt werden.
Domi, du bist Produzent, Songwriter, Bandcoach, Sänger und spielst ungefähr jedes Instrument, das ich benennen kann, glaube ich.
Mittelmäßig gut.
Das hast du jetzt gesagt. Schön bist du, wie meine Schweiz seid. Wir sind bei dir im Studio, besser gesagt.
In der schönen Schweiz.
Genau, und wir haben heute die Chance, mit dir so ein bisschen Blick behind the scenes Musikbusiness zu werfen. Sehr cool. Da freue ich mich drauf. Erste Frage. Welche Worship-Songs begleiten dich aktuell besonders? Gibt es da was?
Ja, es ist eigentlich, glaube ich, komplettes Album, würde ich sagen. Aber Corey Asbury, das letzte Album von ihm, finde ich unglaublich, begleite mich. Und der Song Kind begleite mich sehr, weil irgendwie so schön zusammenfasst, so hey, was alles abgehen kann und am Schluss dieses Hey, all he's ever been is kind. Und das fühle ich gerade sehr, genau.
Voll schön. Vielleicht kannst du uns auch, um dass wir dich so ein bisschen kennenlernen, weil es kennen dich nicht alle so gut wie ich. Wir kennen uns schon seit ewig, seit wir jung und auch ein bisschen dumm waren vielleicht. Kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen in deine Geschichte mit Musik und deine Geschichte mit Lobpreis? Was hat dich geprägt? Wie kam es dazu, dass du jetzt heute das tust, was du tust?
Ich habe früh angefangen mit Trompete spielen, mit 6 Jahren. Und das kam, weil ich Asthmatiker war und meine Eltern gedacht haben, das kann man gut kombinieren, so Atemtraining und Dings. Ich wollte eigentlich immer Schlagzeug spielen. Und ja, Trompete habe ich lange gespielt, bis ich 18 war. Aber mit Punkt 18 habe ich mich entschieden, ich mache jetzt Gesang. Das kam auch, weil ich eine Voice Lab Ausbildung gemacht habe von Richard Gebhardt und Frank vom Proton Studio in Neuenburg. Grüße gehen raus. Und die haben mich so musicalmäßig ausgebildet und das hat mich auch geprägt. Aber es war für mich immer klar, ich bin Songwriter recht früh. Ich habe, glaube ich, meinen ersten Song geschrieben mit 10 oder so auf
Krass.
Englisch. Das Problem war, ich kann kein Englisch. Und dann war es halt irgendein Gemammelzeug, was so Englisch ertönt, also so, wie man in der Schweiz sagt, oder daherkommt. Genau, und dann war klar, hey, ich liebe Songwriting. Ich liebe alles, was dazugehört und ich muss ein Instrument lernen, was auch das ermöglicht. Und dann Gitarre angefangen. Und dann mit, ich glaube, recht früh war ich Teil von einer Band. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern oder von euch Promise Land kennt. Das war so eine Vineyard-Produktion, Kindermusik von Promise Land. Und wir waren halt eine Band, die primär das gespielt hat. Und wir hatten einen Bandcoach, der einen ziemlich trockenen Humor hatte. Und der hat uns dann einfach Pommes Band genannt.
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern.
Genau. Und daraufhin haben wir das gemacht. Und dann darüber bin ich in die Jugendband. Und dann gab es bei uns in der Gemeinde eine Umstrukturierung. Dann war ich plötzlich quasi als jugendlicher Teil von der Main Band so theoretisch. Und da haben wir uns so erst so richtig kennengelernt, weil wir halt jugendlich waren, waren jung, dumm und naiv, wie du schon gesagt hast, und hatten richtig Bock und waren also halt 24/7 da. Und genau, über das 24/7 da bin ich dann in alle möglichen Rollen gerutscht. Erst Sänger, Songwriter, dann irgendwann bald, dann Gitarrist. Das hab ich gelernt, um eben Songs zu schreiben. So halt mit 4 Akkorden angefangen, dann auf 5 Akkorde erhöht. Dann auf 6 Akkorde und dann den Capo gelernt und da ist mein Stand auch noch heute. Ich kann 6 Akkorde und ein Capodaster bedienen. Dann über Gitarre in Neuseeland war ich 2015 beim Equippers College, um Bible College quasi ist das, aber mit dem Schwerpunkt Musik. Und dort habe ich Gitarre angefangen zu studieren und wollte es danach auch richtig echt machen. Habe mich dann aber dort als Songwriter irgendwie bemerkt und gemerkt, hey, das macht viel mehr Bock und das ist viel mehr, was ich kann. Genau, und bin zurück und habe das zu meinem großen Steckenpferd gemacht. Und als Songwriter hat man ein Problem, man braucht einen Produzent. Weil sonst hörst du das ja nicht. Also du kannst es machen, kannst es in dein Handy spielen und schönes. Und dann habe ich auch ein Album, also eine EP mal gemacht, beim Frank eben in Neuenburg, mit richtig tollen Musikern und Musikerinnen.
Die ist Paperplane, oder?
Genau.
Ja, kann ich mich auch noch erinnern.
Yes, genau. Und das war ultra krass, aber es hat auch sehr viel Geld gekostet, muss man ehrlich sagen. Und ich habe mir dann natürlich Weltruhm erhofft. Hab den nicht gekriegt und bin dann zum Punkt gekommen, hey, mein Vater hat mich dann tatsächlich nach meinem Studium, ich habe dann Lehramt studiert in der Schweiz, in der FRNW, und hat gefragt, hey, was, komm, wir machen nochmal ein Album. Und dann habe ich gesagt, hey, Papa, das ist so teuer und so. Und er so, komm, das schenke ich dir als Abschluss zu deinem Ding, ich will dich ja supporten. Und daraufhin hat er mir aber einen Laptop geschenkt und das war, glaube ich, der entscheidende Unterschied, dass ich dann einen Apple hatte mit Logic drauf. Und ja, jetzt bin ich hier. Ich muss dich mal wieder reden lassen. Ich habe einen unglaublichen Monolog, aber es ist gar nicht so einfach.
Es geht um dich, Tommy. Wir wollen dich reden hören. Aber also heute arbeitest du jetzt hauptsächlich als Produzent und Songwriter oder würdest du sagen, es gibt was deinen Alltag dominiert im Musikbusiness?
Ja, der Alltag in meinem Musikbusiness wird von meinen Kindern dominiert, wie sich das so gehört. Genau. Nee, ich bin hauptsächlich Produzent. Mhm. Also ich habe Leute wie dich, die zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier Musik, ich habe eine Melodieidee oder ich habe eine Textphrase oder ich habe einen kompletten Song und ich würde den gern irgendwie so machen, dass man den halt auf Spotify packt, sich anhören kann und der ungefähr mithalten kann mit dem, was man so hört. Mhm. Und da brauchst du halt Leute, die darin irgendwie Erfahrung haben. Und das gibt dann typischerweise ist Produzent, dann Mixer und dann Mastering. Und ich habe lange nur produziert, ich habe lange nur Vorproduktion gemacht, ehrlich gesagt. Und dann kam immer noch der echte Produzent und hat das dann so fertig gemacht. Hat dann meine Stems quasi genommen, manchmal neu arrangiert, manchmal neu Sachen dazu, Sachen raus, so. Da war ich ganz lange immer Vorproduzent, aber jetzt Produzent. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, meine Mixes werden besser. Ich habe irgendwie, krieg mehr Erfahrung da drin. Und jetzt werde ich auch manchmal als Mischer angefragt. Mastering habe ich auch schon mal gemacht, aber da muss man ehrlich sagen, da fehlt es mir aktuell gerade an der Abhöre, um zu sagen, ich kann so dermaßen, dass ich mit mir so zufrieden bin. Mhm. Und ich kann sagen, als Produzent bin ich mit meiner Arbeit eigentlich zufrieden, als Mischer mittlerweile auch. Und Mastering gebe ich gerne dann in professionelle Hände.
Also würdest du sagen, so das Produzieren macht dir auch am meisten Spaß von den Dingen, die du machst?
Auf jeden Fall. Mhm. Ich lieb's.
Und du hast auch ganz viel Live-Erfahrung in Bands. Du hast auch Schlagzeug gespielt, glaube ich, eine Zeit lang.
Also da muss man eben dazu sagen, ich hab alles kirchlich immer gemacht. Also ich habe kirchlich Gitarre gespielt, ich habe kirchlich Bass gespielt, ich habe kirchlich Drums gespielt. Gesang habe ich größer betrieben und Trompete lange eben. Aber wenn du mir jetzt eine Trompete in die Hand gibst, das würde ich nicht erahnen. Also keine Chance, dass ich jemals irgendwie 12 Jahre meines Lebens da rein investiert habe.
Du hast uns alles an den Sommercamps morgens damit geweckt. Das weiß ich noch.
Ja. Aber jetzt, ich kann vielleicht noch die C-Dur-Tonleiter auf einem Niveau, das ist nicht mehr gut. Es reicht, um manchmal so Samples anzudicken, aber dann muss ich schon eine Woche nochmal meinen Ansatz hochtrainieren, um dann wenigstens die Töne so ein bisschen. Und Gitarre habe ich meinen Style gefunden und habe den dann perfektioniert. Also was ist perfektioniert? Großes Wort, aber optimiert.
Ja, aber ich finde es so cool. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich und meine Erfahrungen mit dir sprechen, aber ich komme mit einer Idee oder mit einem groben, wie du vorhin gesagt hast, mit einer Melodie, mit einer Textidee und irgendwas. Und dadurch, dass du sehr viele Instrumente spielst und dass du ein gutes Gehör hast für Dinge und einfach ein Gespür dafür, wie Dinge gut zusammenpassen, in welche Richtung, in welche Vibe man dem Ganzen geben könnte, ist es halt so cool, dass du quasi dann alles bauen kannst darum herum. Es braucht jetzt nicht noch 5 Musiker, die verschiedenen Instrumente einspielen, sondern es startet bei 0, ich komme ins Studio und am Ende kommt ein fixfertiger Song raus und es waren eigentlich nur 2 Leute beteiligt. Was eigentlich auch schon crazy ist, finde ich.
Ja, und ich glaube, dieses In-the-Box-Produzieren mittlerweile mit den Computern, da kommt schon so viel raus. Ich glaube, es ist schon ein Vorteil, dass ich noch manche Instrumente live spiele. Also ein Bass oder eine Gitarre oder tatsächlich auch Hi-Hats, Overdubs mit irgendwelchen Rides und so, die mache ich meistens live, recorde die. Ja, weil es einfach echter und besser wird.
Du bist als Produzent in der, wie wir auch sagen, säkularen Szene unterwegs, sowohl als auch im Worship-Bereich. Würdest du sagen, da gibt es große Unterschiede zwischen den 2 Welten oder ähneln sie sich doch am Ende mehr, als man denkt?
Ich glaube tatsächlich, die ähneln sich mehr, als man denkt. Also es gibt in beiden Businesses gibt's echt tolle Leute und es gibt auch echt ellenbogige Abzockertypen, die vielleicht Sachen vorhaben, die nicht dem entsprechen, was deine Vision ist, so als Künstler oder Künstlerin. Ist, glaube ich, mein Learning. Mit netten Menschen kannst du es echt überall musikalisch toll haben. Natürlich würde ich sagen, im christlichen Bereich ist es restriktivere Musik oft. Also es ist viel klarer vorgegeben, oh, das kann ich nicht machen. So, das geht nicht. Das ist viel zu, da würden ja die Alten aus den Stühlen fliegen, so. Aber das ist, glaube ich, auch mein Ding damals gewesen mit DMMK. Und wir waren schon immer eine Band, die eher versucht hat, komm, wir machen das Beste, was wir können. Keine Limits, egal welches Genre, ob Rock, Pop, Hip-Hop, you name it. mach, es muss einfach richtig schön klingen. Und das war, glaube ich, auch immer mein Ziel. Und auch bei DMMK, war ich eben lange in der Vorproduktion immer tätig. Und das war immer mein Ziel, dieses, hey, komm, wir machen einen Song, der genau klingt wie alle anderen und dann gehen wir hin. Also von den Inhalten oder von den Texten und Melodien. Und mein Ziel war immer, nee, lass es so machen, dass es anders, dass es frisch klingt, dass es nicht wie das nächste Hillsong, wie das nächste Bethel daherkommt, sondern einfach, hey, wie kriegen wir es hin, dass es frischer klingt. Und oft haben wir uns einfach von säkularen Bands auch inspirieren lassen, muss man ehrlich sein. Also Coldplay war da definitiv eine Nummer, aber das kann mir niemand erzählen, dass Hillsong und Bethel das nicht auch tun. Genau, und da du bist aber auch immer 2 Jahre hinterher. Und ich glaube, die Songs, die mich auch am meisten noch irgendwie flashen, so von der DMMK-Zeit, sind die, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, wir haben irgendwie was ganz Eigenes, wo niemand sich auch genau sagen kann, ah ja, das ist inspiriert von dieser Band und diesem Genre oder so. Wobei man am Schluss, ey, wir haben also Christian Contemporary Worship gemacht, fertig.
Ja, das gibt es ja auch noch nicht so lange, also zumindest ist so meine Wahrnehmung, ganz lange war immer so christliche Musik halt Musik, die man in der Kirche singt. Mhm. Aber heutzutage gibt es ja auch so viel christliche Musik, die man im Auto hört oder im Gym oder überall. Also, ja.
Das ist übrigens das zweite Album, was mich ein bisschen begleitet. Das habe ich eigentlich auch dabei. Das war von Stormzy. Stormzy. Stormzy tatsächlich hat mich. Stormzy Crown zum Beispiel. Ist das Worship? Boah, weiß nicht, aber irgendwie. Also, und ist er als, ich habe ihn auch nicht jetzt, also ich will mir jetzt nicht meine Hand für ihn ins Feuer legen, dass der irgendwie, das würde ich auch bei Corey Asbury nicht machen, dass ich sage, dass die Personen dahinter sind super, mega inspirierend oder so. Aber die Musik catcht mich auf jeden Fall. Ja.
Aber das ist auch, finde ich, man hat ja auch schon öfter mitbekommen, dass irgendwie Personen, die im Worship-Business unterwegs waren, sei es jetzt Hillsong, die großen englischen Bands, dass es da auch irgendwie Dramen gab um die Leute hinter den Liedern und hinter den Bands und wie auch immer. Es ist ja aber auch am Ende des Tages so, es sind alles Menschen und Musiker und ein Lied, ob das jetzt von jemandem geschrieben wurde, der perfekt ist, es wird niemals der Fall sein.
Ich glaube, das ist mein Learning der letzten Jahre und auch um die Frage, wo ist der Unterschied zwischen den zwei. Christen sind wirklich, wirklich nur Menschen. Und absolut. Und das ist oberkrass.
Ja.
Aber das war für mich war früher, Christ war ein Qualitätsmerkmal. So, wenn ich die Wahl hatte zwischen einem Zahnarzt, der eine war Christ und der andere nicht, bin ich zu dem Christen. Weil der wird wahrscheinlich ehrlicher sein, der wird wahrscheinlich irgendwie die christlichen Werte besser vertreten. Und die Realität ist, no way. Es ist nicht so. Und das ist so ein
und das krass,
böses Erwachen für mich. Dieses,
die Enttäuschung ist aber dann umso größer, oder? Wenn dann mal irgendwas Negatives ist.
Ja, und ich habe einfach gemerkt, hey, es gibt so viele Nicht-Christen, die diese Werte aber auf eine viel authentischere Weise vertreten. Mhm. Und vor allem in Businessen. Also wenn du in einem christlichen Business bist oder in einem Musik-Business, da wird es halt krass.
Wie würdest du so für uns, die wir jetzt nicht so den Einblick haben in die christliche Musikszene. Wie erlebst du es in der christlichen Musikszene? Wie läuft es ab? Kannst du uns so ein bisschen helfen, dass wir das so plastisch vor Augen haben? Wie funktioniert das?
Also, am Schluss ist es genau das Gleiche. Du brauchst Leute, die du kennst und die dich kennen. Und oftmals hast du einen Türöffner. Also zum Beispiel, bei mir war der Türöffner definitiv DMMK. Und da bin ich so reingerutscht. Oder Timo hat mich da so reingeschoben. Und dann da bin ich irgendwie groß geworden durch unterschiedliche Menschen, die mich da unterschiedlich geprägt haben. Und auch wirklich, wir hatten früh einen krassen Bassisten bei uns, der Theo Evers, der einfach das Niveau einfach schlagartig, abartig angehoben hat. Und um überhaupt quasi ansatzweise auf der Bühne mit ihm stehen zu dürfen, musstest du halt gewisse Dinge machen. Also du musstest gewisse Musiktheorie, da willst du da nicht drüber reden. Das war einfach so, hey, wenn er sag, geh auf die 4 oder Subdominant oder you name it, musstest du ungefähr wissen, was heißt das? Mhm. Und der hat das Niveau schlagartig gigantisch angehoben. Und genau, dann war DMMK irgendwann eine größere Größe. Dann habe ich Leute kennengelernt über DMMK oder vor allem auch dann in meiner säkularen Sache. Ich glaube, das war der größte jetzt, der Change war die nach Gießen zum Gino Riccitelli. Mhm. Liebe Grüße übrigens, bester. Also wirklich, also wer Gino kennt, weiß, das ist unfassbarer Mann. Und also die komplette Familie von dem ist von Talent ganz zu schweigen. Das sind absolut talentierte Leute. Krass. Singt einer heftiger als die anderen. Also es ist völlig absurd. Und eben, aber auch das Herz sind Genau, Riccitelli ist auch in der christlichen Szene, glaube ich, manchen ein Begriff. Und wir haben jetzt über Gerd Medin, haben wir das letzte Jahr ein Album gemacht. Und da bin ich so reingerutscht, lustigerweise über einen säkularen Gig. Ich war in Gießen, habe da im Studio was gemacht. Und dann nebenan saß halt der Gino, der kam rüber und hat sich das angehört und fand das cool. Hat dann gesagt, ah ja, und du bist Christ. Ah ja, witzig, ich habe da eine Idee als Projekt, soll mir auch mal einen Song schreiben.
Cool.
Und dann bin ich halt einen Tag länger geblieben, glaube ich. Und habe mit ihm den geschrieben. Und dann haben wir gleich noch einen geschrieben. Und er fand die beiden so gut, dass ich dann nochmal eingeladen wurde. Und dann nochmal und dann nochmal. Und dann war es halt, dann haben wir irgendwie beim Album echt sehr viel zusammen gemacht. Und also dann gingen so die Connections so ein bisschen auf. Ja, und das ist, glaube ich, immer so. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dann halt liefern, so gut du kannst. Und das muss man fairerweise sagen. Ich hatte auch durch das letzte Album von den DMMK, also das vorletzte, was wir gesagt, das hat der Michael Herberger produziert aus Mannheim. Das ist ein Riesenproduzent, der hat lange Söhne Mannheims produziert und ist auch als Fernsehproduzent von ganz dicken Formaten.
Der
Also
macht
wirklich.
doch auch dieses Sing Mein Song,
Ja,
oder?
genau. Also das ist wirklich ein absoluter Business-Typ. Aber auch unglaublich toller Mann. Unglaublich. So, der ist in der säkularen Welt absolutes Tier. Und was ich an ihm super geschätzt habe, der war super direkt. Und den habe ich nämlich mir mal so gefragt, hey, ich komme mal nach Mannheim, ich brauche mal einen Rat. Und es war die Frage, hey, soll ich das mal Vollzeit machen? Ich habe immer schon als Lehrer gearbeitet, immer 60%, 50 bis 60%. Haben mir alle Rechnungen gezahlt und dann kamen die Aufträge aus der Musikwelt mehr und mehr und mehr. Und er hat dann gesagt, Domi, ganz ehrlich, du bist noch nicht so weit. Und das war so ein Schlag in die Fresse. Meine Güte, so hart. Also, ich habe jetzt irgendwie so viele Jahre daran gearbeitet und ich habe hart dafür gearbeitet, dass auch er mit meinen Songs was anfangen kann und hört sich das an und hat viel mit mir gearbeitet und sagt dann sowas. Und das war so, boah, das war echt krass. Und das ist erstaunlicherweise noch nicht so lange her. Also, es ist jetzt wirklich. Und dann hatte ich so die Wahl, wie gehe ich jetzt damit um? So, hey, und das normal war mein Instinkt dann, mich crashen zu lassen und wirklich zu sagen, okay, dann bin ich hier falsch, weil ich habe jetzt irgendwie 10 Jahre meines Lebens oder so da reingebuddert, um dann von einem Typen zu hören, der das auch einschätzen kann, muss man ehrlich sein. So, ey, du bist noch nicht so weit. Und ich dachte so, ey, ich bin aber so alt. Und das war auch geil, weil der hat das in aller Liebe und gar nicht in einem Konkurrenz oder da war gar nichts von. Das war einfach wirklich reine Ehrlichkeit. Daraufhin habe ich mich richtig am Riemen gerissen und habe richtig Gas gegeben, weil ich da dachte, wenn ich das nächste Mal ihm vor die Nase trete, möchte ich, dass er das anders sieht. So dieses, dass er sagt, jetzt bist du soweit. Kann sein, dass ich dann 40 bin. Kann sein, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Aber wie läuft's? So, er hat mir dann das Feedback gegeben. Dann habe ich gesagt, wie kann ich mich verbessern? Dann hat er mir ein, zwei Tipps gegeben. Daran habe ich hart gearbeitet. Wobei die Tipps jetzt auch nicht, also die waren jetzt keine groundbreaking Sachen, aber so dieses, hey, mach weiter, gib nicht auf. Und das habe ich gemacht.
Das ist vielleicht eine Frage, die geht in eine ganz andere Richtung, aber kommt mir gerade. Ist es für dich über die Zeit leichter geworden mit, weil also in der Musik ist es ja auch oft was ganz Persönliches oder diese kreativen Prozesse, wenn du am Songschreiben bist oder du hast eine Idee, die du produzierst, dann bist du ja als der Schöpfer dieser Sache meistens überzeugt, dass das gut ist. Und dann kommst du nicht dran vorbei, das Leuten zu zeigen, mit denen du dran weiterarbeitest, weil die meisten machen es nicht alleine. Ist es für dich über die Zeit leichter geworden, dann diesen Schritt zu tun und auch mit Kritik zu rechnen? Oder ist es heute immer noch wie früher, als du es das erste Mal gemacht hast?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe sehr, sehr früh angefangen zu co-writen. Und das empfehle ich auch jedem, der Songs schreibt, co-writet. Das ist, also wirklich, hört nicht auf, so viel ihr könnt. Trefft euch mit Leuten und schreibt zusammen Songs. Weil das ist das Prägendste für mich gewesen, glaube ich, um nicht zu sehr auf meine Ideen eingeschossen zu werden. Sondern dieses, hey, meine Idee ist cool. Aber die andere Idee auch. Und dann musst du drum feilschen. Und am Schluss gewinnt die bessere Idee. Und du merkst plötzlich so, hey, in dieser Session habe ich keine einzige meiner Ideen durchgekriegt. So, und das macht einfach sehr, das demütigt auf die best, also so richtig schöne Weise. Ja, es ist mega. Und deswegen, ich glaube, ich habe bis zum Schluss, manchmal habe ich noch das Gefühl, oh Mann, jetzt war meine Idee aber besser. Und das darf man aber in diesen Settings auch sagen. Das heißt, es muss halt einfach ein Setting sein, wo so eine Offenheit herrscht. Aber je professioneller man das macht, desto mehr ist das absolut üblich. Die wenigsten Leute müssen sich irgendwie noch beweisen oder profilieren. sondern du gibst einfach dein Bestes in den Song und wenn du am Schluss gar nichts getaugt hat, dann gehst du nach Hause und sagst, heute war nicht mein Tag. So, fertig. Morgen wird das wieder sein oder halt übermorgen. Und ich glaube, wenn man das nicht so sehr kompetitiv betreibt, das hilft einem schon da easy zu bleiben. Und ja, ich habe jetzt immer wieder auch mit Artists zu tun, die meine Ideen dann gar nicht feiern, also alle nicht. Und ich merke, ganz oft ist auch eine Vertrauensbasis.
Ja.
Ultra wichtig. Du kommst ins Studio, da sitzt irgendein Typ, der halt meint, der hat da Ahnung von. Hat er vielleicht auch, aber diese Vertrauen zum Produzenten ist einfach, glaube ich, das A und O. Und deswegen kommen Leute auch oft mehrmals. Und manche auch nicht. Und das ist auch cool, wenn du merkst, hey, dann war das Vertrauen nicht da.
Oft ist es wahrscheinlich auch so, eine Balance zu finden zwischen, bestehe ich jetzt auf meine Idee, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass es die bessere ist, oder gehe ich mit der anderen Person mit und sag, gut, lass mit deiner Idee fahren. Da bist du als Produzent wahrscheinlich noch ein bisschen in einer anderen Position als jetzt jemand, der als Songwriter zu dir kommt und sagt, hey, das ist meine Idee, gib mir deinen Input. Und dann ist es ja wie auch eine Entscheidung desjenigen, der zu dir kommt, um zu sagen, will ich jetzt deinen Input wirklich haben oder geht es mir eigentlich nur darum, meinen Song so genauso wie er ist zu produzieren?
Und ich glaube, ich bin da ganz oft auch Dienstleister. Das ist dann für mich der Dienstleistungsaspekt, wo man sagt, hey, ich bin Produzent. Wenn derjenige möchte, dass ich da keine Ahnung, was für Autotunes-Kombinationen draufballer, dann mache ich das, ob ich es cool finde oder nicht. Und meistens sage ich dann schon so, oh, können wir mal noch kurz was probieren? Und dafür hat es ja immer Platz. Und dann probierst du halt, mach's. Und wenn es überzeugt, dann überzeugt es. Und wenn der Artist das auch so fühlt, dann fühlt er das. Und am Schluss sind wir ja alle irgendwie Musiker und hören was Gutes und was nicht. Und dann klar gibt es noch genresbedingt Sachen. Aber da bin ich auch relativ breit aufgestellt, dass ich sage, egal welches Genre, das merkst du bei den Artists aber, dass manche einfach nicht bereit sind, dieses Genre zu verlassen, zu sagen, hey, ich mache aber Singer-Songwriter, das heißt, es braucht eine Akustikgitarre, es braucht ein Klavier. Und dann sage ich, lass uns das durch einen Granulator jagen und das komplett choppen. Und dann überzeugt es oft nicht. Ja.
Und welche Projekte würdest du sagen, machen dir am meisten Spaß?
Gute Frage. Ich habe eigentlich an allen Projekten Spaß. Und wenn ich keinen Spaß habe, dann, das sind meistens die, wo ich merke, es steckt eigentlich das Business, also zu sehr, das muss ein Hit sein. Das ist immer schwierig. Aber selbst das habe ich mittlerweile auch ein bisschen gern. Also tatsächlich, das war am Anfang eher mein Problem, dass ich gesagt habe, dann darf ich nicht so kreativ sein und so. Und mittlerweile so dieses, du willst einen Hit. Du willst so einen richtigen, plastisch AI-generierten Hit. Geil.
Let's do it.
Also so irgendwie, weil es einfach ist, ich liebe das Programm bedienen. Ich liebe es, enablen, irgendwelche Sachen zu machen. Ich liebe es, Knöpfe zu drücken, Seiten zu spielen und zu probieren. Das ist für mich wie malen so ein bisschen. Und na klar, gibt es halt mal Bilder, wo du mehr Bock drauf hast und mal nicht. Aber am Schluss ist es so was Meditatives und irgendwie Befreiendes. Und ich finde es irgendwie... Jetzt habe ich sehr unchristliche Begriffe benutzt, ich weiß. Alles sorry.
Gut. Also für Leute, die sich mit so Programmen wie Ableton jetzt nicht auskennen, sieht es auch aus wie, keine Ahnung.
Minesweeper.
Verrücktes Zeug, was
sie Ableton sieht wie aus wie Minesweeper. Ja.
Wenn du jetzt Wünsche frei hättest, was du verändern könntest in dieser ganzen Szene.
Christliche Musikszene.
Ja, was wäre das?
Ich glaube, mein Hauptwunsch wäre, dass Artists und Produzenten und alles drumherum fairer bezahlt werden. Weil man muss ehrlich sein, im Musikbusiness ist ganz, ganz wenig Geld, was von ganz, ganz wenigen Menschen sehr zentral zur Verfügung steht. Das sind wieder am Schluss die dicken Labels, weil seit Spotify ist Playlist das Way to go. Und die dicken Playlists, so New Music Friday und you name it, die werden halt oft von Algorithmen bestimmt oder von Labels, die einfach sagen, ah, du möchtest auf meinen Ding, dann musst du halt mein Artist sein. Das Problem an christlicher Musik ist, du bist ein Bruchteil von einem Bruchteil von einem Bruchteil. Also du bist deutschsprachige Musik, dann geht schon mal 99% der Welt flöten. Und dann bist du auch noch in diesem 1%, wo du schon nur schwimmen kannst, bist du außerdem noch christlich. Damit geht nochmal, sagen wir realistisch, 90% flöten. Die einfach sagen, hey, das ist nicht mein Ding, will ich nichts mit zu tun haben. Und dann bist du bei wirklich einem Bruchteil von Menschen. Und wenn du jetzt das auf einem Niveau machen willst, dass es ein Wohlklang bleibt, wie soll das finanziert werden? Also du kannst keine CDs mehr verkaufen. Klar, es gibt 1, 2, 3, 4 namhafte Bands, die vielleicht mal eine Halle füllen und wenn die auf Tour gehen. Aber eine Tour ist teuer. Du brauchst so viel. Also die wenigsten Touren, würde man sagen, das lohnt sich finanziell. Also es kann ja DMMK, wir haben jahrelang an der ersten Tour abbezahlt. Das war cool. Damals haben wir noch CDs damit verkauft und so. Und die Frage ist, wie genau soll das passieren, dass ein Musiker oder eine Musikerin oder eine Band oder eine Gemeinde ein Album produziert, es ist immer ein Charity-Gedanke hinter. Es ist immer ein spendenbasiertes Ding.
Ja, total.
Und mein großer Wunsch wäre, dass das Verständnis dafür von den Leuten um uns herum, wie entsteht Musik, wie passiert Musik, Musik kostet Geld und es zahlt eigentlich in der Regel der Artist selbst.
Und bis man was daran verdient, das dauert ewig.
Also ich kenne wenige Menschen und ich arbeite mit wirklich großen Artists mittlerweile und davon ist ein Bruchteil noch am Geld damit verdienen. Hm. Und wir reden wirklich von großen Artists. Die meisten sind früher mit CDs und so weiter, haben sie ihre Schäfchen ins Trockene gebracht und gut damit gehaushaltet in der Regel. Oder halt auch nicht und dann müssen sie jetzt irgendwelche Eisteesorten auf den Markt bringen, keine Ahnung. Mein Wunsch wäre eigentlich, wenn ich noch was ändern könnte, dass die Christen dort ein bisschen mehr spenden, also dass es wie ein Fonds gäbe, wo man sagt, hey, da ist ein Betrag und der ist dafür da, für nicht sich finanzierbare christliche Musik. Und dass du Anträge stellen kannst, so wie das in Deutschland üblich ist. Das Musikbüro in der Schweiz oder in Deutschland gibt es unterschiedliche Fonds, die das quasi zahlen, das sind Förderdinger. Wenn da jemand Bescheid weiß, darf er gerne in die Kommentarspalte von Spotify schreiben. oder mir gerne bitte, tatsächlich, schreibt mir eine Mail, schreibt mir eine SMS, schreibt mir auf Insta, wenn ihr wisst, dass es da was gibt. Ich habe so viele christliche Artists, die einfach sagen, hey, ich werde das, also es geht ja noch weniger. Und ich finde, das ist einfach berechtigte Musik. Und das wäre mein Wunsch, dass da ein bisschen mehr das Verständnis dafür da ist und da so ein Fonds. Und was ich tatsächlich krass finde, auch Gerd Medien ist, glaube ich, auch nicht, das ist, glaube ich, auch nicht gerade alles super, super rund am Laufen finanziell, weil du machst einfach, also CDs verkaufen sich nicht mehr. Mhm. Und dann ist die Frage, wie verdient man mit Musik? Und da hätte ich mir eigentlich auch, das wäre cool, wenn die so eine eigene christliche Streaming-Plattform, Exklusiv-Plattform, weil ich würde easy, wenn ich sage, hey, ich möchte christliche Musik konsumieren, ich zahle dafür einen kleinen Betrag und es geht dann aber auch nur in die, weil wir laden es auf Spotify, das geht in den dicken Topf und aus dem dicken Topf kommt bei uns nichts an. Also wenn das seit der Änderung von Spotify schon gar nicht, dass halt die ersten 1000 Klicks pro Monat nicht zählen und der erste sowieso. Das heißt, wir reden von 11.000 Klicks, die im Jahr einfach dir fehlen. Dann mach mal Geld. Also so.
Ja, es ist gerade genau. Für kleine Künstler oder für Künstler, die gerade am Feierabend. Starten sind, einfach unmöglich. Ja, genau. Vor allem, wir hatten es vorhin schon davon, als wir uns so unterhalten haben, dass es ja heute auch schwierig ist, für Musiker einfach zu starten, weil es heute so viel um die Person dahinter geht, marketingtechnisch, bis man überhaupt mal irgendwo landet, muss man auf den sozialen Medien vertreten sein, man muss irgendwie Connections haben und so. Aus dem Null irgendwas zu starten, ist super schwer.
Darf ich dazu? Das finde ich super spannend. Ich habe jetzt vorhin, wir hatten es davon, dass man den Insta-Algorithmus füttern muss, um überhaupt seine eigenen Freunde zu erreichen und so. Das Krasse ist, wenn ich die 10 Leute, die du reell, also wirklich echt damit berührst, das sind meistens erstmal deine Eltern, Oma, Opa, Tante, beste Freunde, so eine Freundin und keine Ahnung, Familie. Aber wenn du es schaffst, dass du 20 Leute in einen Raum kriegst, die vielleicht sogar noch 2 Euro dafür zahlen, dass sie da sind, das ist so viel mehr wert als 6.000 Follower, die halt auf dein Bildchen doppelklicken und am Schluss verkaufst du ja doch nichts.
Zahlen dir ja auch nichts.
Ja, genau.
Absolut.
Also klar, ab einer gewissen Menge ist es dann bist du halt interessant als Werbe. Aber dann, das ist das, was mich halt ärgert. Es gibt wenig gute Artists, die mit Geld machen, sondern du bist einfach eine Litfaßsäule, eine Online-Litfaßsäule. Wenn du groß genug bist, kommen Leute und plakatieren dich mit irgendwas und dafür kriegst du Geld. Hm. Aber viel Spaß mal Musik Geld verdienen.
Ja, ich finde es so schade. Wir machen ja auch Musik zusammen. Ich habe auch ein paar Songs veröffentlicht und was mich so nervt daran ist, dass es nicht mehr reicht, einfach nur Musik zu machen, sondern dass die Person dahinter auch, also man muss wie ein Gesicht dazu haben und man muss über die Person was wissen, damit es interessant genug ist, diese Musik zu hören.
Man muss fairerweise sagen, es war früher auch so. Also Beatles, Rolling Stones.
Da gab es halt immer Stories um die Leute.
Genau,
ne?
Aber da gab es auch da gab es Geld und mit dem Geld konntest du Leute anstellen. Du warst, also es gab Labels, die das für dich übernommen haben. Aber das Krasse ist halt heutzutage, ein Label will, dass du schon als Made Artist kommst. Und sie machen eigentlich nur noch die Hände auf und sagen, du bist es schon wert, uns Geld einzuspielen, das machen wir mit dir. Und dann muss man aber dazu sagen, sie stecken dich in die Playlist, wo du wieder Reach kriegst.
Ja.
Das Game hat sich so verändert. Du bist als Talent, Talent ist Much. Also dann musst du dein Talent irgendwo zufällig so entdecken lassen und das heißt, du landest in der Talkshow, kriegst irgendeinen Knebelvertrag. Und ich habe in meiner, also von Ich produziere Artists, die aus Talkshows kommen, die auch irgendwie Namen sind, die man da kennt, wenn man halt so The Voice oder so sich Sachen anguckt, dann kennt man die Namen, mit denen ich arbeite. Und niemand ist da hingegangen und hat gesagt, ey, das war eine hammergeile Sache und es hat meine Wünsche bei weitem übertroffen und jetzt habe ich, also das also ja. Klar, die reden auch nicht nur schlecht drüber, es ist auch viel coole Sachen da passiert, glaube ich, bei vielen, aber oft ist es halt, du wirst halt benutzt von einer Maschine und du bist der Treibstoff.
Wir noch einen kurzen Schlenker machen zum Thema deutsche Musik und Lyrics. Du bist Verfechter davon, nicht unbedingt die klassischen Begrifflichkeiten zu benutzen, wenn wir jetzt im christlichen Kontext bleiben. Mhm. Einfach mal knapp gefragt, wieso ist es so?
Wieso?
Ja.
Weil ich immer gerne Sprache benutze, die ich auch wirklich reell benutze. Mhm. Also jetzt mit dir.
Ja.
Und für mich christliche Rhetorik einfach den Hörern oder Hörerinnen, die das hören und denen das kein Begriff ist, schon mal komplett abschreckt. Mhm. Und das ist nicht mein Ziel. Genau, ich hatte immer so ein bisschen einen missionarischen Wunsch, so dieses, wenn das schon Musik ist, hinter der ich stehe, dann möchte ich, dass es Leute hören, die damit nichts zu tun haben und es ihnen vielleicht Hoffnung gibt in einer Zeit, wo sie sie brauchen oder halt auch zum Denken anregt und so weiter.
Genau. So ein bisschen das Gespräch auch öffnet und nicht ausschließt.
Und wenn ich dann sage, hey, das Blut des Lammes wurde auf Golgatha vergossen und deswegen bin ich jetzt glücklich, dann denkt halt einer, der nicht weiß, was zum Geier.
Was ist da passiert?
Ja, so. Genau.
Ja.
Und deswegen ist mir wichtig, dass man Wörter benutzt, die, aber es ist schon okay. Also es ist ja auch okay. Ich versuche es zu vermeiden, wenn ich kann. Und wenn es halt gar nicht anders geht, dann weißt du auch, dann willst du das auch wirklich sagen. Und es ist nicht einfach irgendeine Floskel, die du halt benutzt, weil es sich so schön reimt.
Ja, aber ich finde den Gedanken cool, das so ein bisschen zu challengen, dass man nicht einfach die Formulierungen benutzt, die man jetzt halt einfach gerade so wählt, weil man sie vielleicht auch unterbewusst waren, das schon mal gehört hat oder weil es halt so üblich gängig ist, dass man das christlichen Sprachgebrauch so sagt.
Ja, und vor allem die Songs, also wie oft man Sachen halt reproduziert. Was machst du ja eh? Du hörst irgendwie eine coole Akkordfolge, übst die auf deine Gitarre daheim, während du 12 bist oder so und irgendwann kommt die halt aus dir wieder raus. So entsteht unsere musikalische Prägung. Das ist ja okay. Aber so passiert das auch mit den Lyrics. Und wenn du halt Sonntag für Sonntag aus dem Kirchenbuch von vor 100 Jahren die Sachen singst und dann Songs schreibst, wird das auch aus dir rauskommen. Mhm. Und wenn dann irgendwann, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte aktiv beeinflussen, was ich schreibe, wie ich das schreibe und ich habe darauf Einfluss darauf, dann merkst du, dann ist ein cooler Moment, um zu sagen, so, ich mache das jetzt so und so und so. Mhm. Genau. Und meine Entscheidung war, ich möchte mich entfernen von dem, was in den Gesangsbüchern steht und ich möchte Wörter benutzen, die ich so auch benutzen würde. Mhm. Genau.
Cool.
Ist mir das immer gelungen? I don't know.
Immer ist auch ein starkes Wort. Hättest du zum Abschluss noch einen Tipp oder ein positives, ermutigendes Wort für Leute, die das jetzt hören und vielleicht selber überlegen, Musik zu machen? Hast du irgendwie so einen Tipp oder irgendein warmes Wort?
Nein. Nee, na klar, macht mal. Einfach mal machen, bis das ganze Dreckwasser rausgespült ist und dann kommt irgendwann klares Wasser. Je erwachsener ich werde, desto mehr merke ich, was will ich denn eigentlich wirklich? Und ich hatte jetzt Möglichkeiten zu sagen, boah, ich habe ein krasses Angebot, das könnte ich wahrnehmen. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, will ich das wirklich? Mhm. Und die Frage ist, bis man das weiß, und oftmals ist das für mich der Schocker gewesen, so, ja, will ich das oder kann ich das oder was will ich eigentlich damit aussagen oder so? Das kommt mit der Reife auch und dieses, macht's mal. Und ihr merkt recht schnell, so, ist das was für euch? Mhm. Und tatsächlich, ein anderer Tipp ist, in der Kirche Sachen zu machen, war einfach meine Rettung. So als Jugendlicher in ganz vielen Sachen, wo ich gemerkt habe, das sind Leute, die an einen glauben, die das feiern. Man ist direkt Teil von etwas, was einem auch so ein bisschen, in mir hat es viel Identität gegeben bei Zeiten. Und ist eigentlich nicht besonders christlich zu sagen, etwas gibt dir Identität, aber es ist die Realität am Schluss.
Es gibt dir halt einen Rahmen auch.
Oder? Ja, genau. Ja. Und du bist angenommen, du wirst geschätzt für das, was du machst. Und das finde ich eben so cool. Das würde ich allen als Tipp geben. Fangt an mit euren Freunden oder in der Jugendband, in den Erwachsenenbands oder eben so. Und wenn man sagt, aber ich bin der Einzige, hey, dann setz dich an den Laptop und fang mal an. Und tatsächlich habe ich viele Artists so produziert, die gesagt haben, hey, ich habe vor 2 Jahren angefangen zu schreiben. Und jetzt habe ich 3 Songs, die ich wirklich fühle und die auch mein Partner oder Partnerin fühlt, die meine Freunde fühlen oder so. Und ich möchte damit was machen. Und dann geht es zu einem Produzenten, dem ihr vertraut, so Leuten wie mir oder in unserem, also in meinem Umfeld gibt es auch andere, die das machen.
Genau. Cool. Vielen Dank, Domi.
Yes.